Nele Heise, du warst eine der 148 Jurorinnen und Juroren. Jetzt sind die Preisträger bekannt. Haben denn deine Favoriten gewonnen?
Leider nicht wirklich, sage ich mal, bis auf, ich glaube, in einer Kategorie, und zwar beste Interviewerin, Deutschland 3000, Eva Schulz. Das ist wirklich ein tolles Format, was auch zu meinen Favoriten in dieser Kategorie zählte. Und ansonsten, ja, also ein bisschen was ist dabei, wo ich auch sagen würde, okay, aber jetzt letztlich was aus dem Kreis der Nominierungen. Es gab ja vorher immer noch für jede Kategorie die Top 3. Am Ende sozusagen wirklich den Preis abgeräumt hat, das ist schon ein bisschen schwierig, finde ich, weil tatsächlich von den 5 der 7 Preise jetzt inklusive Publikumspreis eben diese Spotify-Formate gewonnen hat. Und das gibt meines Erachtens das, was im Wettbewerb los war, was an Einreichung da war und auch was an Qualität tatsächlich so in den Nominierungen steckte, nicht so ganz gut wieder. Und da muss man sich schon fragen, ob das eine gute Repräsentation dessen ist, was wir im Bereich Podcasting im deutschsprachigen Raum gerade sehen und hören können.
Kennst du eigentlich alle deine Mitjuroren?
Ja, also die Frage, wer ist in der Jury, die ist immer mal wieder aufgeploppt, weil man natürlich auch wissen möchte, mit wem trifft man da diese Bewertungen. Das war ganz lange nicht bekannt und auch nachdem die Nominierungen bekannt wurden, kam diese Frage nochmal doppelt auf. Ja, also auch von außen, nicht nur die Jury selbst hat sich das wahrscheinlich gefragt, sondern auch die Öffentlichkeit wollte jetzt wissen, ja, wie kommt es zu diesen Nominierungen, wer trifft da eigentlich diese Entscheidungen? Und so hat man sich dann entschlossen, die Jury zu veröffentlichen, also erst nach Bekanntwerden der Nominierungen. Und ich habe jetzt gesehen, es gibt ein PDF auf der Seite, wo dann diese Liste zu sehen ist. Also das ist auch ein bisschen schade, weil natürlich eine Jury einem Preis auch Relevanz geben kann, ja, dadurch, dass man zeigt, wie unterschiedlich diese Menschen sind und dass sie wirklich Ahnung von dem haben, was sie da machen. So war es so ein bisschen, ja, warum will man das nicht sagen? Und da war auch die Kommunikation vielleicht ein bisschen unglücklich. Aber ich habe mir das jetzt mal angeguckt. Also es ist ein Mix aus Menschen, die selbst produzieren, die selber tätig sind in dem Bereich. Natürlich VertreterInnen der Ausrichter, logisch. Ja, und vielleicht weniger so Personen wie ich, die so ein bisschen, sagen wir mal, einen unabhängigen oder ein bisschen so einen übergelagerten Blick über die Podcast-Landschaft haben.
Aber Kontakt hattet ihr keinen untereinander?
Nee, genau. Nee. Also das war alles Haus- und Heimarbeit, passend zu Corona jetzt eigentlich. Wir haben die Quarantäne schon vorweggenommen beim Begutachten.
Also ja, Punkte verteilt. Hast du denn wirklich alle 700 Einreichungen, 700 steht auf der Seite, sei die Zahl, gehört?
Ja, tatsächlich. Also ich habe mir die Mühe gegeben. Ich habe eine schöne Excel-Tabelle mir gebaut und da habe dann so meinen Favoritenkreis eingekreist. Für mich war das aber auch ein Anliegen, weil ich ja selbst schon seit sehr vielen langen Jahren die deutschsprachige Podcast-Landschaft beobachte. Und deswegen war es mir eigentlich wichtig, auch mal zu schauen, wer reicht da ein, was gibt es gerade für Formate am Markt. Und das war dann doch irgendwie so ein Finden von Perlen teilweise. Es war relativ viel Mainstreamiges und auch sehr, sag ich mal, Durchschnittliches dabei. Das war so doch überwiegend, also Sachen, die jetzt nicht besonders originell oder herausragend waren, aber wie gesagt auch wirklich ein paar Schätze, die ich vermutlich gar nicht gefunden hätte ohne dieses Screening. Ja.
Die Podcast-Landschaft ist ja inzwischen sehr divers. Da gibt es das zu Hause aufgenommene Gespräch mit Freunden. Da gibt es aber Hochglanzproduktionen von ARD-Anstalten mit Hörspiel- und Feature-Charakter. Es gibt die Lebenshilfe von Promis oder Aktuelles wie der tägliche Coronavirus-Update des Virologen Christian Drosten. Lässt sich das denn alles überhaupt vergleichen?
Ja, das ist extrem schwierig. Ich habe auch vorhin nochmal gedacht, so ein Preis, der kann wahrscheinlich der Podcasting-Landschaft überhaupt nicht gerecht werden, wegen dieser Vielfältigkeit. Und auch wenn die Kategorien, die jetzt in dieser ersten Runde des Preises ausgerufen wurden, doch ein bisschen Differenzierung erlauben. Es gab ja von beste Produktion über beste journalistische Leistung bis Talkteam eben den Versuch, da diese verschiedenen Richtungen vom Podcasting auch aufzugreifen. Ich denke, denke, es wird nicht gelingen, ja, weil ich denke auch, dass die Jury selber so unterschiedliche, vielleicht auch Hör- und Erfahrungsstände mit dem Medium hat, dass das ja vielleicht ein hoffnungsloser Versuch ist, aber es ist eben der Versuch, tatsächlich herausragende Formate und Produktionen eben doch mal mit einer Anerkennung zu versehen. Und das ist ja erstmal was Schönes und auch ein Zeichen für die Professionalisierung vom Podcasting, denke ich.
Ursprünglich bedeutete Podcast ja mal Radio machen für Laien. Das Wort setzt sich ja zusammen aus iPod und Broadcast, muss man vielleicht ab und zu mal dran erinnern. Inzwischen scheint es aber eher eine Sache für Profis. Öffentlich-rechtliche und private Rundfunkanbieter produzieren große Dinge, Verlage, Audible, Amazon, RTL, alle sind da mit dabei. Da steckt jetzt viel Geld dahinter. Werden da nicht die kleinen Podcast-Label, die es ja ursprünglich mal waren, an den Rand gedrückt?
Ich denke mal, es ist an sich erstmal noch ein bisschen Platz im Markt und da konsolidiert sich jetzt einiges. Die Professionalisierung ist ja auch erstmal eine in bestimmten Bereichen eine positive Entwicklung, weil eben auch Menschen von dem Podcasting leben können oder dann Einkommen finden können. Es gibt eine Menge freie JournalistInnen, die vorher immer wieder in den Sendern waren, die jetzt eigene kleine Produktionsfirmen aufmachen und da eben auch, wie ich denke, ganz guten Erfolg erleben aktuell. Ich habe immer ein bisschen die Befürchtung, dieses Stichwort großes Geld vielleicht, wenn das in einen Bereich reingeht, der sehr hoch gekocht wird, also wo über alle drüber reden, Podcasting, das muss man jetzt machen. Da muss man auch sagen und auch ehrlich sagen, bei den Verlagen, aber auch bei großen Medienhäusern, das ist immer noch so bisschen teilweise Testballon, ja. Nicht bei allen, Zeit zum Beispiel oder Süddeutsch, die haben das total für sich so als festes Format entdeckt. Aber andere, die probieren doch jetzt eher noch aus, investieren vielleicht ein bisschen was an Geld und wer weiß, was dann hinten bei übrig bleibt, wenn man feststellt, so viel Werbeeinnahmen stecken da vielleicht gar nicht drin, ja. Also man muss ja auf der anderen Seite auch gucken, natürlich hat das Publikum für Podcasts durchaus zugenommen in den letzten Jahren, aber viele Menschen, die hören das dann zum Beispiel über Spotify und da greift Spotify auch viele Werbeeinnahmen ab, ja. Also das hat dann wieder so einen Login-Effekt. Ja. Und da muss man sagen, da müssen vielleicht auch noch ein paar kreativere Lösungen für Einkommensquellen her, Einnahmequellen her, damit sich das wirklich auch lohnt und auch verfestigt und jetzt nicht dann irgendwann die Blase platzt. Und diese Gefahr sehe ich dann doch bei manchen schon, die jetzt denken, sie können dann wie so eine Goldgräberstimmung das große Geld damit machen. Und davon hat man im Wettbewerb eben auch ein paar gesehen, muss ich sagen, ja.
Aus den USA kommen ja schon erste beunruhigende Meldungen, dass der Werbemarkt gar nicht mehr so auf die Podcasts anspringt. Wie ist das in Deutschland?
Ja, immer schwer zu beurteilen für mich. Also ich stecke ja nicht in diesem ganzen Agentur-Business drin. Ich höre nur immer wieder, dass es dann doch nicht ganz so einfach ist, Podcasts auch auf diesen klassischen Werbewegen zu monetarisieren. Also wenn man mal so an klassische Audiospots denkt beispielsweise, da muss man erstmal überlegen, wie lassen die sich sinnvoll einbinden. Aktuell leben viele davon, dass sie Werbung einsprechen. Native Advertising nennt man das. Sprich, der Host eines Podcasts oder die Moderatorin spricht eine Werbung auf und dann gibt es vielleicht irgendeinen Coupon-Code für irgendein Tool oder eine Webseite. Und dann war es das. Das ist gerade so ein sozusagen so ein Geschäftsmodell, was vorwiegt, aber das ist vielleicht nicht ganz so nachhaltig, weil wenn ich die Folge ein Jahr später nochmal höre, dann ist dieser Coupon-Code verfallen beispielsweise. Also das ist so ein bisschen gerade so eine schnelle Mark kann man damit mitnehmen, aber das sind, glaube ich, keine sehr, sehr sozusagen nachhaltigen Finanzierungsmodelle, ja, weil wenn nämlich jetzt, wie zu befürchten steht, in Corona-Zeiten dann vielleicht auch Werbegelder einfach mal weggehen, ja, oder wieder an andere Bereiche investiert werden, wo man weiß, da erreicht man sowieso viel Publikum, das kann ja durchaus passieren, dann sind diese Einnahmen weg, ja, und dann sind vielleicht auch wieder Existenzen bedroht oder man muss sich dann umorientieren. Also in Deutschland würde ich sagen, was ich so auch aus dem Werbebereich höre, noch nicht ganz so einfach, da wirklich zu sagen, es hat sich ein fester Markt etabliert.
Hilft denn der Deutsche Podcastpreis der Szene insgesamt? Also macht er mehr Werbung für Podcasts, wovon dann auch die kleineren profitieren würden?
In der Art, wie es jetzt umgesetzt wurde, vermutlich eher nicht. Der höchste Publikumseffekt, sage ich mal so, durch diesen Preis würde ja entstehen durch zum Beispiel dieses Publikumsvoting. Da hat man jetzt gesehen, da hat man einfach alle Formate, die eingereicht wurden in den Kategorien, einfach alle auf eine Seite geklatscht, sage ich mal so, lapidar, und hat dann gesagt, jetzt votet mal, ja. Und da fallen die Kleinen natürlich hinten runter, weil die großen Formate, jetzt haben wir ja auch gesehen, das Publikumspreis hat der größte deutschsprachige Podcast wahrscheinlich Gemischtes Hack gewonnen. Die haben natürlich schon eine riesen Community. Und der Werbeeffekt für die, ja, das ist schön. Jetzt kennen vielleicht noch mehr Menschen dieses Format. Das ist so ein bisschen dieses klassische Longtail-Prinzip. Also wenige mit sehr hoher Reichweite werden auch immer weiter empfohlen und sind besonders sichtbar. Und ganz viele, die hinten so im langen Tail, also im langen Schwanz mitschwimmen, die gehen dann vielleicht ein bisschen unter. Und das sieht man jetzt auch wieder, finde ich, in den PreisträgerInnen in diesen Kategorien. Alles, fast alles Formate von Spotify. Spotify ist gerade der Dienst, wo offensichtlich die meisten neuen HörerInnen vom Podcast auch landen. Also die wissen schon gar nicht mehr, dass man das über ein RSS-Feed abonnieren kann. Und das ist natürlich eine kritische Entwicklung. Also vielleicht, wenn man es mal auf lange Sicht betrachtet, ist das vielleicht auch ein bisschen so eine Art Bärendienst, wenn man nicht ein bisschen stärker auch innerhalb der Jury vielleicht vorkategorisiert, ein bisschen größere Auswahl schon mal trifft, bevor dann so eine Crowd-Jury daran geht und mal guckt, dass es ein bisschen vielfältiger ist, was da an Formaten eben in die Nominierungen reinkommt. Weil ansonsten hat man nämlich genau diesen Effekt, also der Werbeeffekt oder die Sichtbarkeit kommt wiederum nur auf die Formate, die sowieso schon alle kennen. Und dann hat man eben nicht diese Vielfalt, die auch im Wettbewerb sichtbar war, am Ende in den Preisen abgebildet.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Nele Heise.
Sehr gerne, danke.